SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Andreas Bönisch. Einen schönen guten Morgen.
Dear friends, I now declare the Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games closed.
Das war's also mit Olympia. Gestern Abend auf der großen Abschlussgala in Verona erklärte IOC-Präsidentin Kirsty Coventry die Olympischen Winterspiele offiziell für beendet. Sie nannte den Wettbewerb an mehreren Austragungsorten den neuen Standard für die Zukunft der Olympischen Winterspiele. Unser Sportredakteur Dirk Walzdorf berichtet von der Abschlussfeier.
So eine Schlussfeier hat es bei Olympischen Spielen noch nie gegeben und das lag vor allem am Ort. Die 2000 Jahre alte Arena von Verona bot eine einzigartige Kulisse für den letzten Akt in Italien. Nur ein kleiner Teil der 2900 Athleten dieser Winterspiele nahm aber daran teil. In Verona hatten zuvor keinerlei Wettkämpfe stattgefunden. Die 2,5-stündige Show zeigte eine anspruchsvolle und inhaltlich dichte Verbindung von Oper, Kunst, Sport, Tradition und Moderne. Bis um 22.41 Uhr die beiden olympischen Feuer in Mailand und Cortina erloschen.
Und damit nach Deutschland. Es war ein CDU-Wochenende in der Innenpolitik. Der Bundesparteitag hat debattiert, auch ein bisschen gestritten, sich am Ende aber geschlossen, hinter den im Amt bestätigten Bundesvorsitzenden Friedrich Merz gestellt. Die CDU ist eben Kanzlerpartei. Jetzt geht die Arbeit in der Bundesregierung wieder los und die schwarz-rote Koalition hat sich offenbar bei mehreren strittigen Themen geeinigt. Dabei geht es unter anderem um das neue Heizungsgesetz, wie die beiden Fraktionschefs Matthias Mirsch von der SPD und Jens Spahn von CDU-CSU am Abend in der ARD sagten. Einzelheiten aus der SWR-Nachrichtenredaktion von Heike Lüttich.
Spahn und Mirsch zeigten sich zuversichtlich, dass sie in dieser Woche die Eckpunkte für einen Kompromiss vorlegen können. Das Heizungsgesetz soll für mehr Klimaschutz in Gebäuden sorgen, indem alte Öl- und Gasheizungen allmählich gegen umweltfreundliche Anlagen ausgetauscht werden. Bisher hatten die Positionen der Regierungsparteien allerdings sehr weit auseinandergelegen. Außerdem will die Koalition auch das sogenannte Tariftreuegesetz verabschieden. Darin ist festgehalten, dass Firmen, die Staatsaufträge bekommen, sich an Tarifverträge halten müssen.
Beschlüsse der schwarz-roten Koalition haben natürlich Auswirkungen auf die Bundesländer. Und da können viele Geflüchtete nach Ansicht der Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz in Zukunft keine Integrationskurse mehr besuchen. Der Grund: das zuständige Bundesamt übernehme die Kosten nicht mehr für Menschen ohne dauerhafte Bleibeperspektive. SWR-Reporterin Sarah Mauer berichtet.
Von den Kürzungen betroffen ist unter anderem, wer noch in einem laufenden Asylverfahren ist, wer geduldet ist oder nur als vorübergehend schutzbedürftig gilt, wie beispielsweise viele Ukrainer. Die Volkshochschule Kaiserslautern kritisiert das. Die Integrationskurse hätten sich über viele Jahre bewährt und dafür gesorgt, dass auch Menschen aus diesen Gruppen inzwischen als Fachkräfte in Deutschland arbeiteten. Die VHS Neustadt sagt, ohne Deutschkenntnisse hätten die Migranten nahezu keine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Wenn sie die Kurse besuchen wollen, müssen sie dafür künftig zwischen 1.000 und 4.000 Euro bezahlen. Aus Sicht der VHS Trier führt das zu einer Zweiklassengesellschaft unter den Zugewanderten.
Ein heftiger Schneesturm zieht über den Nordosten der USA hinweg. 7 US-Bundesstaaten haben den Ausnahmezustand verhängt. Aus New York berichtet Martin Ganselmeier.
Die Meteorologen warnen, dies wird der schlimmste Blizzard seit 10 Jahren. Betroffen sind rund 40 Millionen US-Bürger im dicht besiedelten Korridor entlang der US-Ostküste. Von Virginia im Süden bis Maine im Nordosten der USA. Darunter auch die Metropolen New York, Washington, Philadelphia und Boston. Von Sonntagmittag bis Montagmittag Ortszeit schneit es ununterbrochen. Dazu weht ein eisiger Wind, der mit 60 Kilometern pro Stunde aus Nordosten bläst. In New York und Boston werden mehr als 50 Zentimeter Neuschnee erwartet.
In Mexiko gibt es in mehreren Bundesstaaten massive Unruhen. Auslöser ist die Tötung des Drogenbosses El Mencho in einer Militäroperation. Unser Korrespondent Michael Castricius berichtet aus Mexiko-Stadt.
Das von Nemesio Oseguera alias El Mencho gegründete Kartell, von den USA als Terrororganisation eingestuft, gehört zu den mächtigsten und brutalsten Mexikos. Zehntausende Menschen hat es getötet oder verschwinden lassen. Es verfügt über moderne Waffen wie gepanzerte Fahrzeuge oder Raketenwerfer. Kokain, Heroin, Crystal Meth sowie Fentanyl schmuggelt es in die USA. El Mencho wurde ein Milliardenvermögen zugeschrieben. Nach seinem Tod blockierten bewaffnete Bandenmitglieder wichtige Straßen in mehreren Bundesstaaten, legten Feuer. Internationale Flüge in die Region sind gestrichen, Schulen heute geschlossen.
In London sind am Abend die britischen Filmpreise verliehen worden. Die BAFTAs gelten als richtungsweisend für die Oscars. Der Politthriller One Battle After Another mit Leonardo DiCaprio hat 6 BAFTAs erhalten. Aus London, Franziska Hoppen.
Unter anderem in der Kategorie Bester Film, Beste Kamera und Bester Schnitt. Außerdem durfte sich Regisseur Paul Thomas Anderson in den Kategorien Bester Film und Bestes adaptiertes Drehbuch feiern lassen. Der Film ist für insgesamt 13 Oscars nominiert, die Mitte März verliehen werden. 3-mal wurde der Vampir-Thriller Blood and Sinners ausgezeichnet, der in der Jim Crow-Ära spielt, für beste Filmmusik, das beste originale Drehbuch, und die Britin Wunmi Mosaku wurde als beste Nebendarstellerin gekürt.
Im schweizerischen Basel hat am frühen Morgen die Fasnacht begonnen. Den Auftakt bildet traditionell der sogenannte Morgenstreich, bei dem mehrere tausend Teilnehmer verkleidet und mit großen Laternen durch die Innenstadt zogen. SWR-Reporter Daniel Friedrich berichtet.
Die teils menschengroßen Laternen sind mit bunten Motiven verziert gewesen. Zum Teil wurden politische Themen aufgegriffen, wie etwa Karikaturen über Donald Trump. Die Laternen haben für das einzige Licht in der Basler Innenstadt gesorgt, denn um Punkt 4 Uhr, zum Start des Umzugs, wurden alle Straßenlaternen abgeschaltet. Begleitet wurden die Narren von zahlreichen Musikern. Rund 6000 Trommler und Piccolo-Spieler stimmten gleichzeitig den historischen Morgenstreichmarsch an. Auf verschiedenen Routen ging es dann bei mildem Winterwetter quer durch die Stadt. Die Basler Fasnacht zählt seit einigen Jahren zum UNESCO-Weltkulturerbe. Sie beginnt immer am Montag nach Aschermittwoch und dauert genau 3 Tage lang.
Und Fußball. In der Bundesliga hat der VfB Stuttgart beim tabellenletzten FC Heidenheim unentschieden gespielt. Das Spiel endete mit einem 3:3. Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß war mit diesem Unentschieden nicht zufrieden.
Ja, sind wir natürlich enttäuscht. Wir wollten mehr mitnehmen, wohl wissend, dass es hier schwierig werden würde, insbesondere nach einer englischen Woche. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Wir sind 125 Kilometer gelaufen. Wir waren gerade in der ersten Halbzeit vielleicht nicht so präzise, wie es hätte sein können. Wir hatten einige Balleroberungen, hatten einige Umschaltsituationen, die wir noch besser ausspielen müssen. Unterm Strich, ja, ist es aus unserer Sicht ein Abend, der sich nicht so richtig gut anfühlt.
In der Bundesliga-Tabelle steht Stuttgart jetzt auf Platz 4. Und ebenfalls gestern spielten noch SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach 2:1 und St. Pauli gegen Werder Bremen ebenfalls 2:1.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute früh noch Regen, im Laufe des Tages weiterhin Schauer, aber es soll auch mal längere trockene Phasen geben. Gelegentlich scheint auch mal die Sonne. Die Höchstwerte 9 bis 16 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Nächte in Bunkern, Kellern oder U-Bahnhöfen, Sorgen um Männer, Söhne, Väter oder Brüder an der Front, Trauer um getötete Angehörige. Morgen jährt sich der Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zum 4. Mal. Wie die Ukrainer um ihre Zukunft kämpfen, wie es ihnen geht, damit beschäftigen wir uns bis Freitag. Denn neben Tod und Zerstörung ist eine Folge des Krieges auch großes psychisches Leid bei den Menschen in der Ukraine und bei denen, die geflüchtet sind. Am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, kurz ZI, kümmert sich der ukrainische Psychiater Dr. Sascha Moldawski um die traumatisierten Menschen aus der Ukraine, die hier bei uns in Deutschland Zuflucht gefunden haben. Herr Moldawski, was macht das mit den ukrainischen Flüchtlingen hier in Deutschland, dass auch 4 Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf ihre Heimat kein Ende des Schreckens in Sicht ist?
Ja, das macht natürlich was mit ihnen, weil für viele Menschen letztendlich das immer wieder vor Augen führt, dass die Möglichkeit, nach Hause zurückzukehren, die Liebsten und die Angehörigen zu sehen, für viele in weite Ferne rückt und auch natürlich, dass sie immer wieder über die Medien, über den Kontakt mit Angehörigen mitleiden. Und das ist natürlich eine große Belastung.
Haben die Traumata bei den Flüchtlingen aus der Ukraine denn mit der Dauer des Krieges zugenommen?
Ich würde jetzt nicht unbedingt, dass die Traumata zugenommen haben. Die Geflüchteten, die hierher gekommen sind, haben, wenn sie traumatische Erlebnisse hatten, sie ja in der Ukraine erlebt. Das heißt, die Belastung wird dann aufrechterhalten, ja, durch immer wiederkehrende Nachrichten oder Berichte von Verlusten. Letztendlich, das ist auch so die Frage der Wir sprechen ja häufig von nach Traumata von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das heißt, es gab ein lebensbedrohliches Ereignis und das ist vorbei und es gibt immer noch sozusagen weiterhin Symptome. Und im Falle eines Krieges ist es sozusagen, ist das Trauma ja nicht zum Teil vorbei. Letztendlich, das sind immer wieder das Ereignis, worum es sich handelt, sind Krieg und Kriegsfolgen. Und deswegen ist es ja ein andauerndes Trauma.
Wenn wir jetzt über diese posttraumatischen Belastungsstörungen sprechen, wie behandelt man die bei Menschen, gerade die vor den Schrecken, den Gräueltaten eines Krieges geflüchtet sind?
Also die Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung oder beziehungsweise auch, ich würde es weiterfassen, von trauma-assoziierten Symptomen ist nach Leitlinien mit Psychotherapie und mit Medikamenten. Einige Antidepressiva, die da Wirksamkeit gezeigt haben. Und Psychotherapie gibt es ganz bestimmte Verfahren, die sehr gute Wirksamkeit haben.
Etwa 3/4 der ukrainischen Geflüchteten in Deutschland sind Frauen. Und die, nehme ich mal an, haben sehr große Angst um ihre Männer, um ihre Söhne, um ihre Brüder, die an der Front kämpfen müssen. Was bedeutet es für diese Frauen, nicht zu wissen, wie es ihren Angehörigen geht?
Es bedeutet natürlich eine immense Belastung. Also sie halten natürlich einen engen Kontakt mit den Angehörigen, die an der Front sind oder auch die jetzt nicht unbedingt kämpfen, aber jetzt da in verschiedenen Bereichen tätig sind. Letztendlich aktuell ist es so, dass durch den massiven Beschuss der Unterschied zwischen Front und Hinterland auch so ein bisschen verwischt, weil es überall letztendlich die Belastung des Krieges massiv ist. Das ist letztendlich natürlich sehr, sehr schwierig für die. Und wenn sie herkommen, dann kommen sie ja letztendlich schon mit Belastungen, mit denen sie im Alltag nicht zurechtkommen. Und diese immerwährende Unsicherheit, Angst erschwert natürlich die Therapie.
Vielen Dank, Dr. Sascha Modawski. Er ist ukrainischer Psychiater am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, kurz ZI, und kümmert sich um die traumatisierten geflüchteten Menschen aus der Ukraine. 4 Jahre nach dem russischen Überfall, wie die Ukrainer um ihre Zukunft kämpfen, das ist unsere Serie in dieser Woche hier in SWR aktuell. Und morgen früh zwischen 6 und 9 spreche ich dann mit dem Militärexperten Gustav Gressel darüber, wie sich die Kriegsführung in den 4 Jahren verändert hat.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die EU-Kommission und der Handelsausschuss des Europäischen Parlaments bereiten heute eine Antwort auf die neuesten Zolldrohungen der USA vor. US-Präsident Donald Trump hatte Zusatzzölle auf alle bisherigen Zollvereinbarungen angekündigt. Andreas Meyer-Feist.
Die Lage sei nicht geeignet, einen für beide Seiten fairen Handel zu gewährleisten. Dies sei aber klar miteinander vereinbart worden, heißt es in einer Erklärung der EU-Kommission. Ein Abkommen sei ein Abkommen. Zusagen müssten eingehalten werden. Zölle dürften nicht über die vereinbarten Obergrenzen hinaus angehoben werden. Die EU und die USA hatten sich im Sommer auf ein Zollabkommen verständigt, dessen rechtliche Grundlage aber nun fraglich ist. Zu viel gezahlte Zölle müssten zurückgezahlt werden, forderte der Chef des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange.
Einen Tag vor dem 4. Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine beraten die EU-Außenminister heute über ein entscheidendes Ukraine-Darlehen und weitere Sanktionen gegen Russland. Doch Ungarn will nicht zustimmen. Sabrina Fritz.
Das Sanktionspaket wird abgelehnt, schrieb Regierungschef Orbán auf Social Media. Ein Grund dafür ist, dass Ungarn kein Öl mehr aus Russland bekommt. Das Öl fließt durch eine Pipeline, die durch die Ukraine führt. Diese ist seit Wochen stillgelegt, weil sie beschädigt wurde. Ungarn behauptet, die Ukraine würde das Öl absichtlich zurückhalten. Ähnliche Vorwürfe erhebt auch die Slowakei. Aber auch andere EU-Länder haben Bedenken gegen das neue Sanktionspaket. Es soll vor allem verhindern, dass Schiffe, die russisches Öl transportieren, in europäischen Häfen versorgt werden. Das geht offenbar auch Griechenland zu weit.
In Würzburg kommen ab heute die katholischen Bischöfe Deutschlands zu ihrer Frühjahrsvollversammlung zusammen. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung ist die Neuwahl der Spitze. Gesucht wird ein Nachfolger für den Limburger Bischof Georg Betzing, der 6 Jahre lang Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz war. Christian Wölfel.
Es sei eine Freude und Ehre gewesen, diesen Dienst in wahrlich anspruchsvollen Zeiten zu tun, hatte der Limburger Bischof Mitte Januar erklärt. Betzing gilt als klarer Reformer. In seinen 6 Jahren an der Spitze der Bischofskonferenz hat er sich für Veränderungen in der katholischen Kirche in Deutschland eingesetzt und den synodalen Weg als Reformprozess vorangetrieben. Das führte immer wieder zu Konflikten mit dem Vatikan. In seine Amtszeit fällt außerdem ein deutliches Votum der deutschen katholischen Bischöfe gegen Rechtspopulismus, verbunden mit scharfer Kritik an der AfD.
Für die Deutsche Bahn und ihre Fahrgäste steht eine entscheidende Woche an. Der Konzern und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL treffen sich von heute an zur letzten Tarifrunde vor dem Ende der Friedenspflicht. Bis Freitag haben beide Seiten Zeit, eine Einigung zu erzielen. Kommt ein Kompromiss zustande, wäre es die ersten Tarifverhandlungen seit 2018, in denen die GDL nicht den bundesweiten Bahnverkehr mit Arbeitskämpfen stilllegt. Scheitern die Gespräche, drohen den Fahrgästen ab dem 1. März Warnstreiks. Im Baden-Badener Gemeinderat geht es heute unter anderem um weitere Schritte zur Bewältigung der städtischen Finanzkrise. Die Stadtverwaltung soll beauftragt werden, die Vorschläge einer externen Expertenkommission zu prüfen. Andreas Faut.
Die Expertenkommission hatte ihre Vorschläge bereits im Dezember im Gemeinderat vorgestellt. Demnach empfiehlt sie ein Bündel aus Maßnahmen. Unter anderem soll ein Gewerbegebiet im Stadtteil Oos erschlossen werden, um die Gewerbesteuereinnahmen zu steigern. Außerdem raten die Experten zu einer Straffung der Verwaltung. Die Stadtverwaltung soll nun damit beauftragt werden, die Vorschläge systematisch zu prüfen. Außerdem befasst sich der Gemeinderat mit dem Kurhaus, für das noch kein Pächter gefunden wurde. Mit einer Resolution soll das Land Baden-Württemberg aufgefordert werden, vor einer neuen Ausschreibung Gespräche mit den Verantwortlichen in Baden-Baden zu führen.
Die Schönbuchbahn soll ab heute wieder fahren. 6 Elektrozüge sollen im 30-Minuten-Takt auf der Strecke zwischen Böblingen und Holzgerlingen fahren. Für die Einhaltung des 15-Minuten-Taktes müssen allerdings weiter Busse eingesetzt werden. Simone Friedrich.
Landrat Roland Bernhard erwartet, dass ab Mitte des Jahres alle 12 Züge für den 15-Minuten-Takt zur Verfügung stehen. Jetzt gehe es darum, den Betrieb stabil zu halten und Vertrauen zurückzugewinnen, so Bernhard. Wegen technischer Mängel und Softwarefehlern gab es in den letzten Monaten bei der Schönbuchbahn immer wieder Pannen und Ausfälle. Der Landrat hatte den Hersteller dafür scharf kritisiert und den Betrieb der Bahn erneut eingestellt.
Heute ist Montag, der 23. Februar. Erinnern Sie sich noch daran, was am 23. Februar 2025 in Deutschland los war? Nun, es war ein Sonntag und es war der Sonntag der vorgezogenen Bundestagswahl. Echt jetzt, sagen Sie vielleicht, das ist schon wieder ein Jahr her. Tja, da sind Sie nicht alleine. Genauso geht es auch Lissy Kaufmann und sie wagt einen philosophischen Blick zum Wochenstart.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Sagt Ihnen der Name Scholz noch was, liebe Hörerinnen und Hörer? Olaf Scholz? Tja, so schnell kann's gehen mit dem Machtverlust. Dabei ist es auf den Tag genau gerade ein Jahr her, dass wir in Deutschland gewählt haben. Mittlerweile sitzt Olaf Scholz im Bundestag in der letzten Reihe und hat nichts mehr zu melden, bekommt aber immerhin noch eine ordentliche Abgeordnetendiät. Christian Lindner hat sich dem Autoverkauf gewidmet, Volker Wissing ist Unternehmensberater, Marco Buschmann wieder Anwalt, Clara Geiwitz soll Vizepräsidentin des Bundesrechnungshofs werden und Robert Habeck, der schmollt wohl noch ein bisschen, hat sich aber, so heißt es, beruflich nach Dänemark orientiert. Irgendwie ist aus allen doch noch irgendwas geworden, auch nach dem Verlust der Macht. Und das ist doch auch gut zu wissen, so als philosophischer Blick zum Wochenstart. Auch nach einer großen Schmach wird's weitergehen. Und nach der Wahl ist vor der Wahl. Denn das nächste Kreuzchen dürfen Sie im Südwesten ja schon bald wieder setzen. Für Cem Özdemir, den ehemaligen Bundeslandwirtschaftsminister, könnte das neue Macht bedeuten oder, mit Blick auf die Umfragen, neue Schmach. Aber auch danach wird es irgendwie weitergehen.
Anmerkungen waren das von Lissy Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.